Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu diesen Kulturfragen, in denen wir heute in die USA schauen. Schüsse am Nationalfeiertag, 7 tote Menschen. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch vom Supreme Court gekippt. Eine Waffenlobby, die kurz nach dem Amoklauf an einer Schule in Texas noch mehr Waffen fordert. Und eine republikanische Partei, die sich radikalisiert. Wie steht es um die Demokratie in den Vereinigten Staaten? Darüber will ich heute mit dem Politikwissenschaftler Jascha Munk sprechen, der an der Johns Hopkins Universität in Washington lehrt und zuletzt dieses Buch veröffentlicht hat, Das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Er schreibt für die Zeitschrift The Atlantic und ist regelmäßig im Podcast The Good Fight zu hören. Guten Tag, Herr Munk.
Schönen guten Tag.
Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar hat in den letzten Wochen gezeigt, dass es eine doch konzertierte Aktion war und Donald Trump offenbar auch um das Gewalt- und Waffenpotenzial wusste und dass er wohl ebenfalls sehr konkret zum Wahlbetrug aufgerufen hat. Deswegen gleich nochmal die Frage, Herr Munk, wie steht es um die Demokratie in den USA?
Nicht besonders gut. Es ist seit 2015, seit 2016 klar, dass Donald Trump eine Bedrohung für die Demokratie ist, dass er sich den grundlegendsten Werten und Institutionen der Demokratie entgegensetzt. Insofern dachte ich, dass dieser Untersuchungsausschuss mich nicht mehr schockieren könne. Donald Trump hat ja immerhin von Anfang an behauptet, dass Barack Obama illegitim sei, dass Hillary Clinton in den Knast wandern solle. Er hat als Präsident seine Macht ganz klar auf inakzeptable Weise erweitert und ausgenutzt. Und doch war ich letztlich schockiert, als ich gehört habe, dass Donald Trump zum Beispiel höchstpersönlich sich an die Spitze dieses Mobs setzen wollte und selber mit auf das Kapitol marschieren wollte. Das zeigt, dass er eine Gefahr für die Demokratie bleibt. Und da Joe Biden momentan sehr unbeliebt ist, da Donald Trump weiterhin relativ viel Kontrolle über die eigene Partei hat, ist auch nicht auszuschließen, dass er 2024 nicht an der Spitze eines Mobs, sondern legitim gewählt ins Weiße Haus zurückkehren könnte.
Das heißt, wir haben ja hier eine Verschiebung gesehen von einem Donald Trump, den man gerne als und natürlich richtigerweise auch als Populisten bezeichnet hat, zu einem, und das ist jetzt klar geworden, Antidemokraten. Wird er möglicherweise genau deswegen wiedergewählt werden?
Ich weiß nicht, ob er genau deswegen wiedergewählt werden wird. Es gibt auch innerhalb der republikanischen Wählerschaft viele Menschen, die Donald Trump schon immer relativ skeptisch entgegenstanden und die jetzt in den letzten Wochen noch einmal sich gesagt haben, naja, wollen wir wirklich diesen Menschen wieder an der Spitze unserer Partei haben? Aber das Problem ist hier das amerikanische System der Vorwahlen, in dem letztlich 10% der Bevölkerung entscheidet, wer für die Republikaner ins Rennen geht und ungefähr 10% der Bevölkerung entscheidet, wer für die Demokraten ins Rennen geht. Und das sind eben oft die Menschen, die am radikalsten sind. Insofern ist es noch nicht ausgemacht, dass Donald Trump zum Beispiel gegen den Gouverneur in Florida, Ron DeSantis, gewinnen wird. Aber die Gefahr besteht durchaus.
Jetzt wird ja gerade das Zwei-Parteien-System in den USA immer wieder auch verantwortlich gemacht dafür, dass es diese Spaltung der Gesellschaft, diese starke Polarisierung gibt. Jetzt haben Sie auch in Texten, die Sie geschrieben haben, festgestellt, dass der ideologische Überbau eigentlich dazu führt, dass die jeweils andere Seite als konkrete Bedrohung empfunden wird. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
Das ist tatsächlich ein Problem der politischen Institutionen. Wenn man sich die Meinung der durchschnittlichen Amerikaner anschaut, dann sind die durchaus sinnvoll und moderat. Es gibt natürlich bestimmte Punkte, in denen meine Meinung nicht diejenige der Mehrheit der Amerikaner ist, aber wenn man sich die öffentliche Meinung selbst zu Reizthemen wie dem Waffenrecht oder der Abtreibung anschaut, dann ist diese Mehrheitsmeinung durchaus sinnvoll und im Übrigen auch der öffentlichen Meinung in Europa in den meisten Punkten eher ähnlich. Aber das Mehrheitswahlrecht bevorzugt tatsächlich das Entstehen eines Zwei-Parteien-Systems, in dem sich diese Parteien zum Teil auf sehr extreme Weise bekriegen. Eines, was ich auch gesellschaftlich merke, ist, dass es das viel schwieriger macht, schlechte Ideen auf der eigenen politischen Seite zu kritisieren. Wenn in Deutschland ein grünen Politiker eine blöde Idee hat, kann ein SPD-Politiker diese Meinung kritisieren, ohne deshalb so zu klingen, als sei er oder sie auf der Seite der AfD. In den USA ist das viel schwieriger. Demokratische Politiker und auch Kommentatoren und Journalisten, die eher auf der linken Seite stehen, finden es viel schwieriger, die eigene Seite zu kritisieren, ohne dafür kritisiert zu werden, dass sie Donald Trump oder den Republikanern helfen würden. Deshalb sind es die grundsätzlichen Institutionen der USA, die diese Spaltung politisch, aber auch gesellschaftlich bevorzugen.
Ja, über die gesellschaftliche Seite würde ich gerne noch ein bisschen mehr sprechen, denn das sind ja dann geschlossene Denkräume. Welche Dynamiken provoziert das dann letztendlich?
Also es gibt diese geschlossenen Denkräume, aber die sind letztlich in der gesellschaftlichen Elite und in den Medien viel stärker als in der breiten Bevölkerung. Was wir bis zu einem bestimmten Punkt in den USA momentan haben, ist eine Art von Kulturkrieg zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen, intellektuellen, gesellschaftlichen Eliten. Und die meisten Amerikaner schauen da mit etwas Bestürzung drauf, wollen nicht wirklich daran teilhaben, haben selber Meinungen, die viel komplexer, oft auch viel moderater und sinnvoller sind als das, was man von den politischen Machthabern in den Cable News Sendungen sieht, wissen aber nicht wirklich, wie sie sich gegen diese Polarisierung wehren können.
Es sieht aber von hier so aus, als ob diese Gesellschaft, sozusagen letztendlich die amerikanische Gesellschaft, immer mehr auf Hass gebaut ist. Ist das auch ein Grund dafür, warum es gerade in den letzten Monaten so viele schreckliche Schusswaffenvorfälle gab, wie an der Schule in Uvalde mit 19 toten Menschen?
Das ist sicherlich ein Grund dafür, aber ich hätte da trotzdem zwei Einwände. Der erste Einwand ist, dass es bei diesen furchtbaren Massakern natürlich um extreme Menschen geht und nicht um durchschnittliche Amerikaner. Und das zweite ist, dass es natürlich auch in Europa viele Menschen gibt, die bereit sind, solche Massaker auszuüben. Wir sehen ja immer wieder auch Amokläufe in Europa. Der Unterschied ist natürlich, dass diese Amokläufer in Europa normalerweise große Schwierigkeiten haben, an eine Waffe zu kommen. Und selbst wenn sie an eine Waffe kommen, diese Waffe normalerweise nicht so tödlich und mächtig ist, wie die Waffen, die man in den USA leicht kaufen kann. Also auch hier ist das Problem, glaube ich, eher die Gesetzeslage und die Institutionen als die Gesellschaft an sich.
Also der Umgang und die gesetzliche Regelung zum Waffenbesitz und zum Gebrauch, das ist ja ein Thema, das geradezu ideologisch aufgeladen ist. Immer noch begründet eigentlich durch die Siedlermentalität, also die Sicherheit, sich zu verteidigen zu können?
Ja, natürlich kann man das historisch so betrachten und hat das etwas mit der Geschichte der USA zu tun. Aber auch hier sehen wir, dass es 75-80% der Bevölkerung gibt, die für größere Restriktionen beim Waffenkauf einstehen. Aber aufgrund des politischen Systems ist es eben möglich, dass 10 oder 15%, die besonders motiviert sind, die bei republikanischen Vorwahlen besondere Macht haben, diese sinnvollen Änderungen blockiert.
Das heißt am Ende, es gibt eigentlich keine Möglichkeit zu einer Politik der Mehrheit?
Ich glaube, es gibt in den USA die Möglichkeit, dass politische Parteien sich viel mehr nach der Mitte der Gesellschaft richten würden. Und wenn eine politische Partei es schaffen würde, sich von dem Druck der eigenen Aktivisten zu befreien, dann würde sie eine große Mehrheit gewinnen. Das würde dann auch Druck auf die andere politische Partei ausüben, in die Mitte der Gesellschaft zurückzukehren. Wenn ich mit demokratischen Politikern in den USA spreche, dann sage ich ihnen, die Mehrheit der amerikanischen Gesellschaft mag Donald Trump nicht. Sie findet, dass Donald Trump weit außerhalb des kulturellen Mainstreams dieses Landes ist. Das Problem ist leider, dass auch die Demokratische Partei außerhalb des kulturellen Mainstreams ist. Und die einfachste Weise, eine Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern, ist, dass ihr Demokraten in die Mitte der Gesellschaft zurückkehrt. Dann werdet ihr auch die Wahlen gegen Donald Trump 2024 gewinnen.
Aber wie würden Sie denn die Entwicklung der Demokraten beschreiben? Also inwiefern sind die Demokraten eben auch keine Partei der liberal denkenden Amerikaner mehr?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das sicherlich ein streitbares Thema ist, aber das gerade aus europäischer Sicht manchmal etwas zu einfach beschrieben wird. In den meisten europäischen Ländern, inklusive in Deutschland, haben wir Regelungen zur Abtreibung, die per Kompromiss in Parlamenten gemacht worden sind, im Bundestag im deutschen Fall, und die einen freien Zugang zur Abtreibung im ersten Trimester vorsehen, nach dem ersten Trimester aber auch deutliche Beschränkungen im Zugang zur Abtreibung vorsehen. Natürlich mit Ausnahmen, aber in Deutschland kann niemand nach 20 Wochen zum Arzt gehen und sagen, ich habe meine Meinung geändert und jetzt möchte ich plötzlich eine Abtreibung. In den USA gab es jahrzehntelang fast keine Beschränkungen bei der Abtreibung. Und jetzt sind wir in einer Situation, in der die republikanischen Extremisten den Zugang zur Abtreibung vollkommen abschaffen wollen. Wir sind aber auch in einer Situation, in der die Demokratische Partei im Kongress ein Gesetz befürwortet hat, das alle Beschränkungen verneinen würde, das ganz offiziell sagen würde, eine Frau kann weiterhin nach 20, 22, 24 Wochen Schwangerschaft zum Arzt gehen und sagen, ich habe meine Meinung geändert und möchte mein Kind jetzt abtreiben lassen. Die große Mehrheit der Amerikaner befürwortet ein Gesetz, so wie es auch in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in den meisten europäischen Ländern aktuell der Fall ist. Mit klarem Zugang zur Abtreibung im ersten Trimester und echten Einschränkungen nach dem ersten Trimester, die aber weder von der republikanischen noch von der demokratischen Partei politisch repräsentiert wird.
Ich würde da gerne einmal, wenn wir bei dem Thema Abtreibungsrecht sind, auf die Motive des Supreme Court nochmal eingehen. Denn man hat sich ja mit dieser Entscheidung berufen auf die Originalisten. Das heißt, man möchte die Verfassung so auslegen, wie es die Gründerväter im 18. Jahrhundert getan hätten. Ist das eigentlich noch konservativ oder wie würden Sie das beschreiben?
Ich würde zunächst einmal die Beschreibung dieses Urteils unterfragen. Es gibt in Deutschland, es gibt in Frankreich, es gibt in Italien kein Verfassungsrecht auf Abtreibung, sondern das ist ein Gesetz, das von den gewählten Repräsentanten des Volkes als komplizierter politischer Kompromiss bei einer moralisch sehr schwierigen Frage gefasst worden ist und der es, gerade weil es ein solcher Kompromiss ist, geschafft hat, eine relativ große gesellschaftliche Zustimmung über Jahrzehnte lang beizubehalten. In den USA ist das Land leider einen anderen Weg gegangen und haben 9 Richter in den 70er Jahren gesagt, wir erkennen jetzt dieses Recht auf Privatsphäre, das in diesen Worten nirgends in der Verfassung auftaucht, an und ändern Gesetze, die sich übrigens in den Bundesstaaten sowieso schon liberalisierten, sowieso schon änderten. Und sagen den Menschen, was hier die Regel weiterhin sein soll. Und es wird keine politische Weise geben, diese Regel ändern zu können. Das ist eine Entscheidung, die jahrelang von vielen Juraprofessoren kritisiert worden ist. Auch Ruth Bader Ginsburg, die berühmte Richterin am oberen Gerichtshof. Von Bill Clinton eingesetzte, sehr linke Ikone, war in den 70er und 80er Jahren gegenüber diesem Gerichtsurteil sehr kritisch. Und insofern halte ich im Prinzip es für richtig, dass dieses komplizierte moralische Thema von Parlamenten entschieden werden soll. Ich fand es auch im Prinzip für richtig, dass dieses Urteil aus den 70er Jahren hinterfragt wird, weil es tatsächlich eine sehr fragwürdige juristische Basis hatte. Das Problem ist natürlich, dass heute die Politik in den USA so polarisiert ist, dass ich keine großen Hoffnungen habe, dass wir letztlich sinnvolle Kompromisse finden würden. Das hätten wir in den 70er Jahren vielleicht geschafft. Das ist heute unwahrscheinlich. Und deshalb ist tatsächlich damit zu rechnen, dass dieses Gerichtsurteil sehr schlechte Konsequenzen haben wird. Aber so wie das dargestellt wird in den deutschen Medien, ist es mir leider auch etwas zu einfach.
Trotzdem würde ich gerne nochmal auf den Supreme Court zu sprechen kommen und diese Haltung der Originalisten. Also das ist ja eine Form von Interpretation, die sich ganz klar an der Vergangenheit orientiert. Und in dem Zusammenhang würde ich Sie gerne fragen, Jascha Munk, inwiefern man mit einer glorifizierenden Vergangenheit und einem Ausblick auf eine extrem düstere Zukunft da Politik macht und auch letztlich die Verfassung interpretiert.
Ich habe viele Kritikpunkte am Obersten Gerichtshof, aber ich glaube, es ist wirklich unfair, ihm zu unterstellen, dass seine Sichtweise Amerikas oder seine Sichtweise der Geschichte der von Donald Trump gleiche. Das haben wir ja auch 2020 bei den Wahlen gesehen, in denen Dutzende Gerichtsprozesse von Donald Trump angezettelt worden sind, sowohl in den Bundesstaaten als auch am Obersten Gerichtshof. Und jede einzelne dieser Klagen abgeschmettert worden ist, und zwar zum Teil von Richtern, die Donald Trump selber nominiert hatte. Da gibt es durchaus große Unterschiede. Die Frage der Gerichtsprechung des Obersten Gerichtshofs ist kompliziert. Es gibt innerhalb auch der konservativen Richterschaft große Unterschiede. Nur einige von ihnen würden sich als Originalisten bezeichnen, die meisten nicht. Und das ist sehr anders als die seltsame Auffassung der Geschichte, die Donald Trump hat, der seinerseits die amerikanische Geschichte so glorifiziert, dass er nicht eingestehen will, dass es in dieser Geschichte natürlich auch sehr dunkle Kapitel gegeben hat. Andererseits aber interessanterweise den Zustand des Landes so schwarz malt, dass es schwer ist zu verstehen, wie er überhaupt etwas Positives über das eigene Land zu sagen haben könnte. Denn in dieser Inaugurationsrede hat er ja ein düsteres Bild des Landes gezeichnet, als wäre es von extremer Armut, von extremer Gewalt, von extremem Abstieg gekennzeichnet. Auch das ist, glaube ich, eine riesige Übertreibung der Probleme im Land.
Die Frage ist ja, warum eigentlich die Gegenerzählung scheinbar nicht funktioniert. Also das, was eben ja auch in der Verfassung verankert ist, the pursuit of happiness, das Streben nach Glück.
Auch hier ist für mich das Problem, dass die Sichtweise der amerikanischen Geschichte und der amerikanischen Gegenwart, die mehrheitsfähig ist, momentan von kaum jemandem angesprochen wird. Barack Obama war aus gutem Grund ein sehr erfolgreicher Politiker, der zweimal auf klare Weise die Präsidentschaft gewonnen hat. Er hatte eine Weise, über die amerikanische Geschichte zu sprechen, die sowohl historisch fundiert als auch politisch sinnvoll war. Er sagte, dass dieses Land gegründet wurde auf sehr hehren und wichtigen Idealen, die die Demokratie in die Neuzeit eingebracht hat, dass das Land natürlich immer wieder auf eklatante Weise an der Realisierung dieser Ideale gescheitert ist, gerade wenn man sich zum Beispiel die Sklaverei anschaut, und dass wir es trotzdem in den letzten Jahrhunderten geschafft haben, der Realisierung dieser Ideale mal mit zwei Schritten vorwärts, auch mal mit einem Schritt zurück, immer näher zu kommen, und dass die Aufgabe für dieses Land ist, in ihrer Zukunft diesen Idealen immer mehr zu entsprechen. Das ist, glaube ich, eine inspirierende Auffassung der Geschichte, mit der sich die meisten Amerikaner identifizieren können. Dagegen steht einerseits die Auffassung von Donald Trump, der sagt, dass dieses Land in der Vergangenheit keine Makel gehabt habe, heute aber eine vollkommene Katastrophe sei. Das ist eine fundamental pessimistische Sichtweise. Aber dagegen steht auch die Geschichtsauffassung, die mittlerweile unter vielen demokratischen Politikern und auch in den Seiten der New York Times dominant geworden ist. Und das ist eine Auffassung der Geschichte, die sagt, nein, die Definition unseres Landes, das DNA unseres Landes sei die Ungerechtigkeit, seien die tiefsten, die schwärzesten Kapitel der Geschichte. Das ist übrigens eine Geschichtsinterpretation, die auch über die linksliberale Lesart der deutschen Geschichte hinausgeht. Richtigerweise erkennen die meisten Deutschen mittlerweile an, dass der Holocaust ein fundamentaler Teil der deutschen Geschichte ist, dass es unmöglich ist und sein wird, die deutsche Geschichte, ohne das Anerkennen und das Bedauern des Holocaust zu denken. Aber anders als in den USA ist in Deutschland niemand auf die Idee gekommen zu sagen, der Holocaust sei das DNA Deutschlands oder Deutschland sei vollkommen über den Holocaust definiert. Mit einer solchen Lesart der Geschichte kann man die Menschen nicht inspirieren, kann man kein Land aufbauen und kann man im Übrigen auch keine politischen Mehrheiten gewinnen.
Das heißt, es fehlt letztlich an einer gemeinsamen Erzählung. Und das finde ich dann doch erstaunlich, weil man sich ja doch auch immer wieder auf den, auch im Wahlkampf, auf den Gründungsmythos der USA berufen hat. Auf die Formel, auch wenn sie natürlich sehr formelhaft ist, aber immerhin, we the people. Also es gibt ja durchaus auch ein Pathos der Gründung und der Einigkeit und auch der Freiheit, wo man vielleicht denken könnte, das ist doch etwas, wo man heute eigentlich anknüpfen könnte.
Ja, wir sehen tatsächlich einerseits eine Konzeption des Landes von Donald Trump und den Rechtspopulisten im Land, die die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte nicht anerkennen wollen, die für die ethnische und religiöse Diversität im Lande keinen Platz machen wollen, die sagen, die amerikanische Identität ist eine, die letztlich nur einen schwindenden Teil der amerikanischen Bevölkerung beinhaltet. Andererseits sehen wir tatsächlich von vielen meiner eigenen Freunde und Kollegen, die hier links stehen, eine Weise, über Amerika zu sprechen, die sagt, wir sollten überhaupt nicht patriotisch sein. Der Kern der amerikanischen Geschichte sei Ungerechtigkeit und Scham. Es gäbe nichts, mit dem wir uns identifizieren können. Und da vertrete ich für die USA, so wie ich es auch für Deutschland vertrete, einen inklusiven Patriotismus, der fähig ist, sowohl die Schattenseiten als auch die Triumphe der Geschichte anzuerkennen und der sagt, dass wir zueinander eine echte Solidarität als Mitbürger aufbauen können, auf eine Weise, die Menschen, die aus verschiedenen Teilen der Welt stammen, die verschiedene Ethnizitäten und Religionen haben, mit beinhaltet und mit respektiert.
Ich würde Sie gerne noch fragen, Jascha Munk, zum Schluss dieses Gesprächs, ob auch das Problem der Eliten, über das wir gerade gesprochen haben, eines ist, das vielleicht auch unterschätzt wird. Also wir sehen, dass sich in den letzten Jahrzehnten fast schon so eine Politaristokratie herausgebildet hat mit bestimmten Familien, die immer wieder hohe Positionen in der Politik besetzen. Es gab auch mal den Ausdruck New Camelot für die Kennedy-Präsidentschaft. Würden Sie sagen, dass das unterschätzt wird, dass da eine Elite, eine Klasse entsteht, die Politik für sich macht vielleicht auch?
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist zum Teil natürlich ein Problem dieser Politikdynastien, wobei diese ja in den letzten Jahren ein bisschen verloren haben. Hillary Clinton hat es nicht geschafft, Präsidentin zu werden. Jeb Bush 2016, der damals als sehr aussichtsreicher Kandidat galt, hat es auch nicht geschafft, Präsident zu werden. Aber es gibt im viel breiteren Sinne eine gesellschaftliche Elite, die sich vom Rest des Landes abgekoppelt hat. Ich bin in die USA eingewandert als Doktorand und ich kenne in diesem Land Menschen, die aus allen Teilen der Welt stammen, die jegliche Religion haben. Auf eine bestimmte Weise ist der Zirkel meiner Kollegen, Freunde, Bekannten extrem divers. Aber mir ist vor kurzem auch aufgefallen, dass fast alle Menschen, die ich in diesem Land kenne, einen Universitätsabschluss haben. Dass fast alle von ihnen einen Abschluss von einer der Elite-Unis im Land haben. Dass fast alle von ihnen einen Master oder einen PhD haben. Und das ist in diesem Land überhaupt nicht unüblich. Das bedeutet nicht nur die Senatoren oder die Präsidenten, die aus einer Politikerfamilie stammen, sondern die Journalisten, die Professoren, die Vorstandsvorsitzenden, die Vorsitzenden von wichtigen Stiftungen leben alle in einem Milieu, in dem sie sich von breiten Teilen der Bevölkerung verabschiedet haben. Das ist zum Teil eine sehr meritokratische Elite, das ist eine Elite voll von netten, wunderbaren Menschen, die es gut meinen mit der Welt. Aber ich glaube, viel von der Polarisierung im Land kommt von diesem Gefühl der Abschottung der oberen Schicht in den USA.
Sagt der Politikwissenschaftler Jascha Munk über den Zustand der Demokratie in den USA. Diese Sendung haben wir am Freitag aufgezeichnet. Nach uns hören Sie die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Anja Reinhardt.